Kants kopernikanische Wende in Sachen Autorität wurde in Wirklichkeit von Abraham verkörpert. Der Vater des Monotheismus verstand nur zu gut, dass Menschen die Lebewesen sind, die der Pflicht zur Gerechtigkeit folgen und aus diesem Grund kein Recht haben, zu gehorchen.
Omri Böhm, radikaler Universalismus.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens.
Hey, hallo.
Wie geht's? Hast du heute schon den Universalismus irgendwo verteidigt in einer Diskussion auf der Straße oder so?
Ich bin leider ein bisschen am Kränkeln und hatte deswegen bislang noch keine Gelegenheit, universalistisch predigend unter das Volk zu treten. Aber sonst wäre das natürlich oberste Tagespflicht gewesen.
Ja, natürlich. Das lernen wir in diesem Buch. Ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt reden. Ich hatte schon öfter mal davon gehört. Es hat ja auch einige Preise und so gewonnen. Radikaler Universalismus 2022 erschien das Buch von Omri Böhm. Und heute dachte ich mal kurz, wie geil eigentlich dieser Job ist. Also ich habe gestern zwei Folgen Geister aufgezeichnet. Eine zu China, also erstmal grundsätzlich das antike China, was ist das eigentlich und so, bevor dann irgendwann die Folgen zu chinesischer Philosophie kommen. Und davor eine Folge zu Kognitionsbiologie und Tieren, also was denken Tiere eigentlich und so weiter. Da gab es ein ganz tolles Buch dazu. Und dann heute geht es weiter mit diesem Omri Böhm-Buch. Und ich habe gerade so ein richtiges, hast du das manchmal, so ein Philosophie-High? Also dass ich so denke, das ist ja alles total interessant. Und es macht total Spaß, diese Sendung aufzunehmen. Ist ja leider nicht mein einziger Job. Ich mache noch viele andere Sachen. Aber ich bin so richtig auf einem Hoch irgendwie gerade, merke ich.
Ja, das kenne ich nur allzu gut, und das ist das, was, glaube ich, mich und viele Leute trotz der prekären Beschäftigungsverhältnisse und diverser anderer Probleme im akademischen Bereich arbeiten lässt, denn es gibt eben auch immer wieder die hochinspirierenden und tollen Momente, in denen man fantastische Texte liest, mit tollen Leuten diskutieren kann, und die Uni ist natürlich einer der Orte, wo das irgendwie am besten möglich ist, in diese besondere Art von Diskussion zu treten, sich über all diese Themen auszutauschen. Und es ist ja, ich meine, dieses Buch zeigt das, wir werden drüber reden, mehr als, also so sehr, wie es viele Bücher auch nur können, dass es eigentlich nicht nur Informationsaufbereitung und Weitergabe ist, dieses Philosophieren. Auch, ich nehme mal an, selbst wenn du jetzt über das antike China redest, sondern dass man im besten Fall, wenn man das alles philosophisch betrachtet, immer auch irgendwie etwas bekommt, um das mit den Leuten und Kulturen und Themen, um die es geht, irgendwie miteinander durchzudenken. Mhm. Und das ist, glaube ich, extrem stimulierend und schön.
Ja, man sieht so viele Parallelen dann auch. Also da merkt man, ach, darüber macht man sich Gedanken, wenn man sich fragt, ob Tiere denken können. Aha, das erinnert mich total an die Vorsokratiker oder sowas, ne? Und dann merkt man so ein bisschen, ah, das haben wir doch schon in Geisterfolge 1 besprochen, dass die Abstraktion irgendwie zur Philosophie gehört und so weiter und so fort. Aber genug von dieser Folge mit den Tieren. Es geht ja hier in diesem Buch hauptsächlich um die Menschen. Und das ist von Omri Böhm. Und du kannst uns ein bisschen erzählen, wer das ist. Hattest du schon mal mit dem irgendwie zu tun?
Ja, in der Tat. Ich war vor etwas mehr als einem Jahr, auch bald schon anderthalb Jahren, Anfang 2023 auf einem Workshop an der Freien Universität Berlin, mhm, ausgerichtet von Dina Emuns und Larissa Wallner. Grüße gehen raus. Und das war ein Workshop zu dem damals jüngst erschienenen Buch. Das ist ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren noch mal stärker durch die Decke gegangen, war aber damals schon gerade draußen. Und da war Omri Böhm auch persönlich anwesend. Und das war ein super interessanter Tag, der Workshop hieß How to be a Kantian and an intersectional feminist at the same time. Also das, mhm, Framing war auch irgendwie schon cool. Und Leute hatten sowohl aus kantianischer als auch aus intersektional-feministischer und auch aus ein, zwei anderen Perspektiven Fragen an Böhm. Und er hat sich ihnen auch allen gestellt und war ein sehr zugänglicher und interessierter Gesprächspartner.
Und was kann man sonst noch zu dem sagen?
Omri Böhm ist israelischer Philosoph. Er ist auch in Israel, in Galiläa, aufgewachsen. hat zunächst an der Universität Tel Aviv studiert und ist später für seine Promotion nach Amerika gegangen und hat dort an der Yale University promoviert. Und er lehrt mittlerweile als Associate Professor an der New School for Social Research in New York. Und er hat sehr diverse Interessen, die so ein bisschen disparat, glaube ich, auf manche Leute zunächst wirken könnten, die auch alle irgendwie in diesem Buch aber zusammenkommen. Also vor diesem Buch hat er eine Reihe anderer Bücher veröffentlicht. Es gibt 2007, glaube ich, The Binding of Isaac, A Religious Model of Disobedience. 2010 Kant's Critique of Spinoza, ein sehr seriöses und auch in der Kant-Forschung durchaus angesehenes Werk über das Verhältnis von Kant und Spinoza oder dem Spinozismus. Er hat dann vor wenigen Jahren ein Buch veröffentlicht, Haifa Republic, A Democratic Future for Israel, wo er eine ziemlich radikale Vision für die Zukunft Israels entwirft, als binationalen Staat.
Einstaatenlösung quasi, ne? Ja.
Genau, es ist eine Einstaatenlösung, in der dann Israelis und PalästinenserInnen, ArabertInnen gleichermaßen repräsentiert sind. Und das hat ihm jetzt zuletzt in dem angespannten Klima, intellektuellen Klima der letzten Monate auch nochmal scharfe Kritik und ich würde auch sagen einige polemische Angriffe eingebracht. Das Buch ist aber vor all dem, also vor den Attacken des 7. Oktobers und ihren Nachwirkungen bereits entstanden und erschienen. Und jetzt eben dieses bislang nur auf in deutscher Übersetzung erschienene Buch Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Und all diese Themen aus den vorigen Büchern kommen darin auch vor. Es geht teils um die Frage demokratischer Legitimierung, zumal auch im Nahen Osten und im Staate Israel. Es geht um Kant ganz maßgeblich. Es geht auch einmal mehr um die Geschichte der versuchten Aufopferung Isaaks durch Abraham und um noch einige weitere Themen. Und man merkt also, dass dieses Buch, das ja auch drei Kapitel hat, die ein kleines bisschen unterschiedlich in ihrem thematischen Outlook sind, dass dieses Buch vieles von diesem zusammenbringt. Und man merkt aber gleichzeitig auch, glaube ich, durch den Bogen, den das Buch entwirft, dass Böhm ein, zwei so Leitgedanken hat, nicht so unbedingt inhaltliche Themen, aber so bestimmte Weisen, über diese Themen nachzudenken, die das Ganze irgendwie zusammen binden. Und das macht das Buch, glaube ich, interessant.
Willst du die schon nennen, diese Leitgedanken, oder soll ich erstmal so grob nochmal sagen, worum es geht?
Ich glaube, bevor ich so meinen Hot Take, oder es ist kein Hot Take, aber so meine Kurzzusammenfassung des Grundgedankens des Buches präsentiere, ist es am einfachsten, wenn du eine kleine thematische Übersicht gibst.
Also, in diesem Buch macht Omri Böhm, wenn wir ehrlich sind, eigentlich immer zwei Lager auf. Diese Lager gibt es irgendwie schon in der Bibel. Die Lager sehen wir in den USA zur Zeit der Sklaverei und dann auch der Abschaffung der Sklaverei. Diese Lager gibt es während der Aufklärung oder am Ende der Aufklärung und Kant verortet sich dann da drin. Und diese Lager oder diese Gräben, könnte man auch sagen, gibt es heute. Und zwar ist das erste Lager so ein bisschen das des radikalen Universalismus, also dieser Idee, dass es höchste, sagen wir, abstrakte Werte gibt, menschliche Rechte, über denen eigentlich nichts mehr ist und die wir verletzt sehen vielleicht in der Welt und dann müssen wir was dagegen machen, dann müssen wir was dagegen sagen oder so. Und dann gibt es aber noch so ein anderes Lager, das immer so ein bisschen anders heißt. Man könnte sagen, es ist so, also zur Zeit der Sklaverei und dann diese Abschaffung ist es das Lager der Unionisten, aber man könnte auch sagen, so ist es vielleicht das Lager der Gesetze oder so oder des Common Sense. Also es hat immer so ein bisschen eine andere Anmutung, einen anderen Begriff. Und dieses Lager denkt immer eher, wir müssen uns halt an Recht und Ordnung halten, an Gesetze, die es gibt. Das sind eigentlich die wichtigen Dinge. Und was da drüber ist, das gerät irgendwie so ein bisschen aus dem Blick. Und das ist das, wogegen Böhm hier auf jeden Fall argumentieren will. Ich würde so an einem Beispiel vielleicht erklären, wenn wir jemanden auf der Straße fragen würden, entschuldigen Sie, ist die Würde des Menschen, warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Und diese Person würde dann sagen, naja, weil das im Grundgesetz steht, dann wäre das für Omri Böhm ein Problem. Denn er würde sagen, die Würde des Menschen ist nicht unantastbar, weil das im Grundgesetz steht, sondern das steht im Grundgesetz, weil die Würde des Menschen eben unantastbar ist. Und das ist so, weil wir an den Universalismus glauben, wie auch immer wir den dann jetzt ausprägen wollen, müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber weil wir so an universelle Menschenrechte glauben oder vielleicht sogar noch stärker bei Kant an diese Formel, dass man jemanden nicht als Mittel, sondern immer nur als Zweck betrachten darf. Zweck an sich selbst, also den kategorischen Imperativ. Böhm sagt schon, also auch wenn es das schon in der Bibel gab irgendwie so, diese Idee, dass die eigentliche große Rolle hier Kant spielt, also dass er diesen Universalismus vor allem ja so in die Menschheitsgeschichte reingebracht hat und sich damit aber, auch wenn er ja diesen Aufsatz geschrieben hat, was ist Aufklärung, schon früh eigentlich gegen die Aufklärung aufgelehnt hat mit diesem radikalen Universalismus, wie das Omri Böhm nennt. Denn die Aufklärung führt ja zu so einem Positivismus, zu so einer Verwissenschaftlichung von allem, führt dazu, dass Menschen vielleicht irgendwann nur noch so als Zahlen, als Ziffern gesehen werden, als Mittel benutzt werden. Und Kant sagt aber, oder Böhm beschreibt das zumindest so in dem Buch, dass der Mensch aber im Gegensatz zum Tier zum Beispiel frei ist, also eben über sein Leben nachzudenken und zu leben. Und dass es eben darum geht, wie es ja in diesem Text, was es Aufklärung heißt, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit hinauszugehen. Und weil der Mensch selbst eben kein reines Mittel eines anderen ist, darf er auch den anderen nie wie ein Mittel benutzen. Und das ist ja dann diese eine Form des kategorischen Imperativs. Und die, würden wir jetzt sagen, findet sich ja dann bei uns noch, oder zumindest kann man es so lesen, im Grundgesetz mit, die Würde des Menschen ist unantastbar quasi. Aber um das deutsche Grundgesetz geht es um Omri Böhm nicht. Das ist jetzt hier nur mein Beispiel. Aber da würde er wahrscheinlich irgendwie zustimmen. Und er sagt jetzt diese Unterscheidung, also zwischen, wenn man das einen nennt, so Glauben an Gesetze und das andere Glauben an den Universalismus der Menschenrechte, Menschenwürde oder so, die erkennt Böhm aber schon in der Bibel, im Alten Testament. Sagt er, gibt es eigentlich so zwei verschiedene Figuren, die dafür stehen? Also sagen wir einmal Moses, der die 10 Gebote vom Berg Sinai herabbringt. Der steht eigentlich für diesen Gesetzesglauben, also für diese Idee, diese 10 Gebote, die sind es, die müssen wir befolgen, weil die von Gott kommen. Und dann gibt es aber eine andere Figur in der Bibel, Abraham, der seinen Sohn ja dann töten soll, Isaak, der das von Gott aufgetragen bekommt. Und der, naja, wir würden wahrscheinlich sagen, wenn wir etwas bibelfest sind, naja, der macht es dann doch auch, oder? Bis dann am Ende diese Stimme des Engels kommt und ihn aufhält. Aber Böhm sagt in einer Bibelrekonstruktions-Interpretationspassage, wo er verschiedene Quellen dazu nimmt, naja, in der Urform ist es eigentlich anders. Es ist in der Urform macht Abraham das nicht und diese Engelstimme kommt dann später irgendwie dazu. Also Abraham ist für Böhm ein Symbol für den radikalen Universalismus, also für die Idee, Gott ist nicht das Höchste, das uns, was quasi unser ethisches Verständnis angeht, sondern noch über Gott ist eigentlich der radikale Universalismus. Und auch nach dem muss Gott sich auch richten. Und wenn Gott sagt, töte den Unschuldigen, dann müssen wir eigentlich etwas dagegen sagen. Und Böhm sagt, Kant ist der erste Denker in der Geschichte der Philosophie, der tatsächlich das dann auch gesagt hätte. Ne? Also, dass Abraham, dass diese Auflehnung von Abraham richtig war. Es gibt dann auch noch, das ist, glaube ich, als Gott die Städte Sodom und Gomorra ausrotten will, dass Abraham dann auch noch mal sagt, dass es ungerecht ist, da Unschuldige zu töten. Also, das wäre für Böhm dann diese Idee, im Gegensatz zu Moses, ne, bringt die Gesetze, wir sind gesetzestreu, wäre dann diese Idee zu sagen, nein, da ist noch etwas über Gott. Und Böhm geht sogar so weit, dass er sagt, dass der Monotheismus, der von Jan Assmann wird zum Beispiel zitiert, aber auch Nietzsche und Spinoza, die immer in diesem Monotheismus etwas Negatives eigentlich sehen, wenn der entsteht, sagt Böhm sogar, dass durch die Entstehung des Monotheismus diese universalistische Idee, also dass dann über dem, es gibt den einen Gott nur und über dem steht dann quasi noch diese Gerechtigkeit, dass das da so ein bisschen in die Welt kommt. Schnitt, wir befinden uns zur Zeit der Sklaverei in den USA. Da sagt Böhm, da gibt es auch zwei Lager. Nämlich diejenigen, die irgendwie an der Sklaverei festhalten wollen, die Unionisten, die quasi sagen, es gibt halt Gesetze, wir leben jetzt so, das ist so der Status quo mit dieser Sklaverei. Was wollen wir daran jetzt eigentlich ändern und warum? Und dann gibt es die Abolitionisten, die unter anderem Abraham Lincoln, die sagen, nee, die Menschenwürde steht eigentlich über den Gesetzen. Und Omri Böhm beschäftigt sich dann mit der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, wo ja im zweiten Absatz auch schon steht, dass die Menschen gleich sind und sagt, das muss man eigentlich auch kantianisch schon lesen. Und es gibt dieses radikal-universalistische Moment im Bürgerkrieg in den USA auch, dass die einen wirklich die Sklaverei abschaffen wollen, egal was jetzt so in den Gesetzen steht, sondern weil es ein noch höheres Prinzip quasi gibt. Und was Böhm zum Beispiel auch noch aufführt, ist dann Martin Luther King, der einen Brief aus dem Gefängnis schreibt, in dem er auch, Martin Luther King wurde quasi beschuldigt, auch so ein Störenfried zu sein und warum wartet man nicht mal und warum brauchen wir nicht Reformen und so weiter und so fort. Und dann meinte Martin Luther King, ja, es gibt einfach ungerechte Gesetze, also auch als er beschuldigt wird, nicht gesetzestreu zu sein, sagt er quasi, ja, das ist ganz klar. Also manche Gesetze sind natürlich gut und manche sind schlecht, denn es gibt ein, wir sagen jetzt alle schon mit der Stimme von Omri Böhm, höher liegendes Prinzip, was noch höher ist als tatsächlich die Gesetze. Und dann Schnitt, wir befinden uns heute bei Debatten um Identitätspolitik. Da ist ein Beispiel, eine weiße Künstlerin präsentiert auf einer Ausstellung ein Bild eines getöteten schwarzen Kindes, auch zur Zeit der Sklaverei. Und dann schreibt eine schwarze Künstlerin einen Brief, die sagt, schwarzes Leiden sei kein Rohmaterial für weiße Kunst. Dieses Bild muss weg. Und diese weiße Künstlerin stimmt dann sogar zu und sagt aber, dass sie als Mutter schon wohl dieses Leid auch verstehen kann. Und Böhm sagt jetzt zu den beiden, ihr habt beide eigentlich Unrecht. Also, denn dieses quasi Leid, das die Künstlerin auf die Leinwand bringt, kann auch universalistisch verstanden werden, nicht nur aus dieser Identitätssicht. Und damit versucht er quasi in die Jetztzeit zu kommen und sagt, wir haben ein Problem, wir sehen alles nur noch als Identitäten, Identitäten, die irgendwie gegeneinander kämpfen. Wir hören nur noch wir als Amerikaner oder wir als Jüdinnen oder wir als Frauen. Und das ist ein Problem, weil mit diesem identitätspolitischen Wir-Gefühl auch immer die Idee einer Unterdrückung aufkommen kann. Und das, sagt er, und dann bin ich auch hier durch, liegt unter anderem, meint er, auch an der Geistesgeschichte der US-amerikanischen. Also er sagt, dass es auch an Denkern wie Dewey und Rawls zum Beispiel liegt, dass wir diesen kantischen Universalismus aufgegeben haben und in so einem, wir müssen alle zusammen in der Demokratie miteinander leben und verschiedene Gruppen müssen sich da vertragen und so weiter, dass wir in so einem Denken irgendwie drin sind. Und genau, das ist aber ein Problem ist, denn wir brauchen diesen Universalismus. Wenn wir den nicht haben, wenn wir nicht dieses höhere Prinzip haben, dann kann es immer sein, dass Leute verschütt gehen, die halt nicht in diesem Wir irgendwie, wir alle zusammen mit auftauchen. Puh, war jetzt doch länger als gedacht, was ich hier jetzt aus diesem Buch rausgezogen habe. Bevor wir in die einzelnen Teile reingehen, ja, kannst du ja noch mal sagen, wie findest du das alles so?
Ich finde vieles, auf Englisch würde man sagen, there is much to like about this book. Und es gibt quasi im Design des Buches oder vielleicht in der Durchführung dieses Designs aber auch eine Sache, an der man Anstoß nehmen kann. Und zwar ist, würde ich sagen, der Grundgedanke Böhms in diesem Buch, dass der Universalismus als...
Ach, warte mal kurz, Jens. Wir müssen noch kurz noch sagen, du hast jetzt schon angefangen, darüber zu reden. Aber ihr da draußen, wenn ihr das weiterhören wollt, was wir jetzt hier über dieses Buch besprechen, bestimmt so 2 Stunden lang oder so, dann müsstet ihr eine Mitgliedschaft abschließen auf steadyhq.com/geister. Denn genau, nur dann bekommt man jeden Monat eins dieser Specials. Und genau, das war hier nämlich gerade nur der Teaser. Also ich habe Jens unterbrochen und ihr werdet nie hören, wie dieser Satz weiterging, wenn ihr nicht diese Mitgliedschaft abschließt. Und ja, ich danke natürlich allen, die das schon machen und die können jetzt weiterhören.
Wow. Man könnte meinen, wir haben es geplant, aber es war jetzt wirklich einfach eine Fügung.
Nein, ich habe einfach yeah reingelabert, weil ich es vergessen hatte. Ja.